Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen hier zum letzten Tag unserer Bibelwoche. So schnell ist die Woche wieder vorbei. Jeder Abend war anders, jeder Abend war anders schön. Ganz beeindruckt bin ich immer noch von dem Abend Freitagabend, als wir mit 110 Leuten hier den Jugendgottesdienst gefeiert haben. Und Sie sehen hier noch das Kreuz stehen mit den vielen kleinen Zetteln. Dort durften wir unsere Sorgen und Ängste aufschreiben und sie zum Kreuz bringen. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle auch mal an alle Jugendlichen, die mit Annegret Klenzendorf diesen Gottesdienst Freitagabend mit so viel Begeisterung und Liebe vorbereitet haben. Heute nun begrüße ich Johann Busbohm an der Orgel und den Gitarrenchor Seitenbund. Ich freue mich, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern und Sie den Gottesdienst musikalisch gestalten. In dieser Woche ging es um Zeichen aus dem Johannesevangelium und heute auch. Bereits der Titel der Bibelwoche weist darauf hin, dass die Predigtexte dieser Woche etwas vom Himmel erzählen. Wenn es Himmel wird. Wenn es Himmel wird, dann überwindet Gott die Dunkelheiten unseres Lebens. In den 7 Zeichen des Johannesevangeliums werden Durst, Hunger, Krankheit, Lähmung, Angst, Blindheit und Tod überwunden. 7 Grenzen unseres Lebens. Die 7 Zeichen lassen die Fülle der Herrlichkeit Gottes erahnen. Unsere Grenzen gelten für Gott nicht. Das Johannesevangelium spricht ganz bewusst nicht von Wundern, sondern von Zeichen. Die Zeichen verweisen auf etwas, und zwar in der Art, dass das, auf das verwiesen wird, mit ihnen anwesend ist. Wo Menschen Heil erfahren, ist Gott mitten unter ihnen. Lässt Gottes Himmel werden. Das Johannesevangelium wendet sich an Menschen, die nicht dabei waren, als Jesus in Galiläa, Samaria und Judäa wirkte, also letztlich auch an uns. Zum Verstehen seiner Texte gibt Johannes uns etwas mit auf den Weg. Glaube und Zeichen gehören zusammen. Sie können nur im Glauben verstanden werden. Und ziemlich am Ende seines Evangeliums, im 20. Kapitel, in Vers 31, erklärt Johannes, warum er diese Zeichen hier aufgeschrieben hat. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Amen. Lasst uns nun miteinander das erste Lied singen, die Nummer 165, die Verse 1 bis 2 und 5 bis 6. Gott ist gegenwärtig.
Thank you.
Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Lasst uns nun miteinander den Psalm 139 sprechen, Nummer 754 im Gesangbuch. Psalm 139. Ich beginne und ihr sprecht bitte die eingerückten Verse. Herr, du erforschest mich und kennest mich.
Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von fern.
Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege.
Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, mich schon wüsstest.
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen.
Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht?
Führe mich in den Himmel, so bist du da. Rettete mich nicht bei den Toten, siehe, so bist du auch da.
Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer.
So würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten.
Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein.
So wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht.
Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe.
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt mein Seele.
Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde.
Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war.
Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war.
Aber wie schwer sind für mich Gott an meine Gedanken. Wie ist dir so groß?
Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir.
Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine.
Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Amen. Lass uns beten. Gott, du bist da. Deine Gegenwart umhüllt und durchdringt uns wie die Luft, die wir atmen und ohne die wir nicht leben können. Lass uns immer wieder neu die Zeichen deiner Gegenwart mitten in unserem Leben erkennen. Mach uns stark durch deinen Geist, dass wir Zeugnis geben von deiner Liebe zu allen Menschen. Gib, dass wir dir ganz vertrauen und Sorgen und Angst keine Macht über uns haben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir hören jetzt den Gitarrenchor.
Thank you. für den heutigen letzten Tag der Bibelwoche hier in Hesel steht bei Johannes im 11. Kapitel, die Verse 1 bis 31. Es ist eine sehr lange Lesung, deswegen bitte ich euch, sitzen zu bleiben. Und wir haben sie aufgeteilt und hören zwischendrin ein musikalisches Stück von Johann Buspo. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, dass ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er schläft, wird's besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er rede von der Ruhe des Schlafs. Da sagte ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, auf das ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da kam Jesus und fand Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, um sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria und sprach heimlich zu ihr, der Meister ist da und ruft dich. Als Maria das hörte, stand sie eilends auf und kam zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch dort, wo ihm Martha begegnet war. Als die Juden, die bei ihr im Hause waren und sie trösteten, sahen, dass Maria eilends aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Wir hören ein Stück von Johann Buspo.
Thank you.
Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr kamen, ergrimmte er im Geist und erbebte und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm: Herr, komm und sieh. Und Jesus gingen die Augen über. Da sprachen die Juden: Siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sprachen: Er hat dem Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Da ergrimmte Jesus abermals und kommt zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht: Heb den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen: Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich alle Zeit hörst. Aber um des Volkes willen, das umhersteht, sagte ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen: Löst die Binden und lasst ihn gehen. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Als Antwort wollen wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Vom Lied Nummer 66 singen wir nun die Strophen 1, 2 und 8.
Thank you. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die Erzählung von der Auferweckung des Lazarus wird zum Höhepunkt aller Zeichen im Johannesevangelium. Man könnte auch sagen, eine spektakuläre Geschichte, die nicht mehr zu toppen ist. Wir haben sie gerade in den beiden Lesungen gehört. Nur hier tauchen Namen auf: Maria, Martha, Lazarus, und nur hier tauchen Freunde Jesu auf. Diese drei Geschwister sind seine Freunde. Jesus ist mit ihnen herzlich verbunden. Die beiden Schwestern Maria und Martha wohnen mit ihrem Bruder in einem Haus zusammen. In damaliger Zeit lebte eine Frau mit dem Schutz ihres Ehemanns oder Vaters oder in diesem Fall unter dem Schutz ihres Bruders. Doch Lazarus wurde krank, schwer krank. Würde er sterben, wäre das nicht nur traurig für die Schwestern, ihren Bruder zu verlieren. Sein Tod würde auch zur Bedrohung ihrer Existenz werden. Wie sollte es dann weitergehen? Da sandten die Schwestern einen Boten zu Jesus. Jesus hielt sich gerade mit seinen Jüngern am Ostufer des Jordans auf, an der Stelle, wo er seine Taufe empfangen hatte und wo von Anfang an seines Wirkens bekannt wurde, dass er Gottes Sohn ist. Das war etwa eine Tagesreise zu Fuß von Bethanien entfernt, wo Maria, Martha und Lazarus wohnten. Sie ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Doch was macht Jesus, als er das von seinem Freund Lazarus hörte? Sollte man von einem Freund nicht erwarten, dass er alles stehen und liegen lässt und sich sofort auf den Weg macht, um ihm zu helfen? Jesus aber wartete ab, bis Lazarus gestorben war und die Zeichen des Todes eindeutig an ihm zu erkennen waren. Er sagte: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes. Jesus blieb noch 2 Tage, bevor er sich auf den Weg machte. Warum? Als Jesus Bethanien erreichte, war Lazarus schon 4 Tage tot. Kurz nachdem der Bote zu Jesus aufgebrochen war, war Lazarus gestorben. Die beiden Schwestern Martha und Maria sitzen zu Hause und trauern. Es war üblich, 7 Tage lang im Haus zu sitzen und zu trauern. Nachbarn und Bekannte, die kamen vorbei und brachten etwas zu essen und zu trinken, setzten sich einfach dazu und trauerten. Zu Martha und Maria kommen viele, um mit ihnen zu trauern und sie zu trösten. Beide sind nun mitten in ihrer Trauerzeit wie in Schockstarre und können nichts tun. Da hören sie, dass Jesus kommt, dass er schon vor dem Dorf angekommen ist mit seinen Jüngern. Plötzlich springt Martha auf. Sie ist schon immer die aktivere von den beiden Schwestern gewesen. Sie ergreift die Initiative und geht Jesus entgegen. Ihre Worte mögen vorwurfsvoll, enttäuscht, ja ratlos klingen. Herr, wärst du hier gewesen? Mein Bruder wäre nicht gestorben. Und sie bleibt dabei. Bitte tu doch was. Ich weiß, was du von Gott erbittest, das wird er dir geben. Als Jesus ihr sagt, dein Bruder wird auferstehen, da denkt sie an die Auferstehung am jüngsten Tag. So hatte sie es ja einst gelernt. Aber Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und dann fragt er Martha: Glaubst du das? Und sie sagt: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Dann holt sie ihre Schwester Maria und sagt zu ihr: Der Meister ist da und ruft dich. Das reißt Maria aus ihrer Starre. Sie springt auf und eilt zu Jesus. Sie sagt aber nicht: Schön, dass du da bist und uns beistehst in unserer Trauer, sondern auch sie reagiert vorwurfsvoll und enttäuscht. Ich stelle mir vor, dass sie auch wütend gewesen sein mag. Vielleicht ist man wütend auf Freunde, die einen im Stich lassen, wenn man sie am meisten braucht. Und Jesus ist doch ihr Freund, und was tut er? Er lässt sich Zeit, zu ihnen zu kommen, und die beiden verstehen das überhaupt nicht. Schöner Freund, der uns im Stich lässt. Die Enttäuschung steht den beiden Schwestern ins Gesicht geschrieben. Auch Maria sagt: wärst du hier gewesen, du hättest ihn retten können. Nun war auch Jesus enttäuscht. Ja, Johannes sagt sogar, er ergrimmte im Geist und er bebte. Ich kann mir vorstellen, dass Johannes damit deutlich machen wollte, wie es wohl für Jesus sein musste, dass nicht einmal seine Freunde erkannten, wer er in Wahrheit ist. Er ist nicht einfach ein Wunderheiler, von dem man sich ein Wunder wünschen konnte und er erfüllt es. So wie die Leute ihn sehen und um sie herum tuscheln. Er hat einen Blinden geheilt, er hätte auch machen können, dass Lazarus nicht sterben müsste. Die Vorwürfe von Maria und Martha zeigen ihm, dass ihr Glaube zu scheitern droht, dass ihre Hoffnung hier endet und sie nur meinen, dass Jesus vor dem Tod bewahren und Krankheiten heilen kann. Ihr Christusglaube kommt hier an ihre Grenzen. Darüber ergrimmt Jesus, wird er zornig, ja, ist enttäuscht. Liebe Gemeinde, es braucht viel, um sogar seinen Jüngern und auch seinen engsten Freunden deutlich zu machen, wer Jesus ist. Es ist diese Geschichte im Johannesevangelium, die es dazu braucht. Jesus holte Lazarus aus dem Tod zurück, rief ihn heraus aus dem Grab. Deswegen wartete er extra noch 2 Tage ab, bis ganz sicher war, dass die Zeichen des Todes, ja die Verwesung, eingesetzt hatten. Der Gestank in dem Grab war nach 4 Tagen unerträglich geworden. Es geht hier um Leben und Tod. Es geht darum zu erkennen, wer Jesus Christus ist. Die Grenze des Todes ist für Jesus keine Grenze. Er wirkt selbst dort hinein. Mit ihm ist der Himmel auf Erden. Im Glauben bekommt man Anteil an der Fülle seiner Gnade, selbst im Tode. Damit sie glauben, dass du mich gesandt hast, sagt Jesus zu Gott, seinem Vater. Deswegen hat er Lazarus aus dem Tod geholt. In der Geschichte von der Auferweckung des Lazarus hören wir von der ganzen Tragik. Wie traurig ist es, einen lieben Angehörigen zu verlieren und wie eine Krankheit unweigerlich zum Tode führt. Jesus sieht seine Freunde leiden, das bringt auch ihn zum Weinen. Ihr Schmerz wird zu seinem Schmerz, obwohl er weiß, dass er Lazarus gleich aufwecken wird. Er weiß aber genauso, dass Lazarus ein weiteres Mal dem Sterben ausgesetzt sein wird, weil Sterben nun mal zum menschlichen Leben dazugehört. Selbst Jesus muss den schweren Weg des Sterbens gehen, mit seiner ganzen Wucht und Traurigkeit, mit allen Schmerzen. Es geht also in der Geschichte von der Auferweckung des Lazarus nicht darum, ihm das Sterben zu ersparen. Jesus sagt, die Auferweckung des Lazarus geschieht zur Verherrlichung des Gottessohnes. Es geht darum zu erkennen, wer Jesus ist. Es geht darum zu erfahren, dass Jesus Christus auch Macht über den Tod hat. Und es geht darum, es im Glauben zu erfahren, so wie er es hier sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Liebe Gemeinde, wie schwer ist das zu verstehen? Der Evangelist Johannes weiß das und beschreibt hier, dass selbst seine Jünger und seine Freunde nicht gleich voll und ganz erkennen konnten, wer Jesus ist, obwohl sie in seiner unmittelbaren Nähe waren. Auch ihnen musste er erst anschaulich machen durch dieses Zeichen von der Auferweckung des Lazarus. Johannes erzählt uns, wie es Maria und Martha ergangen ist, als sie die Gegenwart Christi und seiner Macht erfahren durften. 14 Tage nach diesem Ereignis laden Martha, Maria und Lazarus ihn und seine Jünger zu einem Gastmahl in ihr Haus ein. Der Geruch des Todes wird dort vollends vertrieben durch ein kostbares Öl, mit dem Maria Jesus salbt. Ihr hat er die Augen geöffnet. Sie hat im Glauben begriffen, dass auch er nun den Weg zum Tod gehen muss. Manchmal steht solch eine Abschiedsatmosphäre ja schon im Raum, ohne dass es jemand erklären muss. Sie sitzt zu seinen Füßen, genießt einfach seine Gegenwart, lauscht seinen Worten und lässt einen ganz wunderbaren Duft mit einem kostbaren Öl durch das Haus ziehen. Sie salbt ihn. Auch wenn er Bethanien verlässt, dann wird sie der Duft des Nadenöls noch lange an die Begegnung erinnern. Jesus weiß, dass in 6 Tagen sein Leidensweg beginnt, wenn er zum Passafest nach Jerusalem kommt, und deutet es hier auch an. Mir kommen bei dieser Geschichte von Jesus, Maria, Martha und Lazarus eigene Abschiedsszenen in den Kopf. Maria und Martha haben eine anstrengende Zeit erlebt. Sie haben ihren Bruder in der Krankheit und beim Sterben begleitet. Das kostet Kraft, viel Kraft. Abschied und Trauer kosten unendlich viel Kraft. Auch uns gelten diese Worte des Johannesevangeliums. Auch wir müssen durchleben und erleben, was es heißt, zu sterben. Doch Jesus sagt auch uns: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Es tat mir gut, die Kraft seiner Worte und seiner Gegenwart zu erleben, gerade in solch schweren Situationen, als ich meine Eltern beim Sterben begleitete. Er ist gegenwärtig, er reicht uns die Hand und lässt uns nicht im Tod, auch wenn wir sterben. Glaubst du das? Ja, ich glaube, das sind die Worte Marthas, dass das auch unsere Worte werden. Darum dürfen wir ihn bitten. Denn er hat uns zuerst geliebt. Er lässt uns nicht fallen. Glaubst du das? Martin Luther sagte einmal: Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. Ja, so ist es. Und dann dreht er die Worte um und sagt: Mitten im Tod sind wir vom Leben umfangen. Diese Worte bringen auf den Punkt, was wir heute mit dem 7. Zeichen des Johannesevangeliums gehört haben. Mitten im Tod sind wir vom Leben umfangen. Amen. Und der Friede Gottes, der so viel höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen. Wir hören jetzt den Gitarrenchor.
Tonight.
einige Mitteilungen an die Gemeinde. Vielen Dank an alle, die den Gottesdienst vorbereitet und gestaltet haben, sondern Dank an die musikalische Gestaltung durch den Gitarrenchor Seitenwind und Herrn Johann Busbohm an der Orgel. Die Kollekte vom Sonntag, dem 9. Februar, betrug 31,18 Euro. Die Kollekten der Gottesdienste unserer Bibelwoche vom Montag, den 10. Februar, bis Freitag, den 14. Februar, betrug 423,04 Euro. Danke für Ihre Gaben. Die heutige Kollekte, die am Ausgang eingesammelt wird, ist bestimmt für den 39. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Hannover. Der Kirchentag kommt nach Hause. Vom 30. April bis zum 4. Mai findet das Glaubensfest in Hannover statt. Über 100.000 Menschen werden erwartet. Es gibt mehr als 1.500 Veranstaltungen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wir laden herzlich zum Abendgottesdienst ein am kommenden Sonntag. Der Gottesdienst am Sonntag, den 23. Februar um 19 Uhr, wird vom Pastor in Ruhe Bernhard Behrens und unserem Gitarrenchor Wegbegleiter gestaltet. Herzliche Einladung. Wir singen jetzt gemeinsam das nächste Lied, 272, und wir singen das Ganze zweimal.
Gott, wir wissen, dass niemand unter uns dem Leiden entgehen wird. Das bereitet uns oftmals Sorge und Angst. Doch du hast uns durch Jesus Christus zur Hoffnung berufen und schenkt uns durch ihn Kraft in allem Leiden. Ruf uns heraus aus der Furcht, stärke unseren Glauben. Hilf uns, unser Leben als Gabe zu sehen an uns und an andere um uns herum. Die trostlos sind, warten auf ein gutes Wort. Die verbittert sind, verängstigt und vom Tode gezeichnet, warten auf ein Zeichen von dir. Sende uns mit deiner Botschaft, dass du uns zu ihnen stehst und sie bewahrst in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir hören noch einmal den Gitarrenchor. Glauben den Segen des Herrn, geht hin in Frieden. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.